Ja, auch zu dem zweiten Abend heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie oder sagen wir besser ihr wohlbehalten hier eingetroffen seid. Vielleicht kommen noch einige. Wir haben ja in diesen Abenden das Thema siegreiches Christenleben und gestern das Thema unter dem Aspekt Schule und Beruf beleuchtet bekommen. Heute Abend möchten wir etwas hören über das Thema in Ehe und Familie und morgen, so der Herr will, über das Thema siegreiches Christenleben in der Gemeinde. Manche haben es schon mitbekommen, der eigentlich vorgesehene Referent ist erkrankt, aber inzwischen auf dem Weg der Besserung. Und durch die Güte des Herrn haben wir sowohl gestern sozusagen Ersatz bekommen und auch heute Abend heißen wir Johannes Kogut ganz herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du den Weg für dich freigesehen hast, hier zu diesem Thema etwas zu sagen. Und wir haben ja alle den gleichen Herrn und das gleiche Wort Gottes und den gleichen Geist, der auch dann durch verschiedene Diener wirken kann. Wir möchten dann gleich durch Lied und Gebet die Zusammenkunft sozusagen beginnen. Dann hören wir den Vortrag von Johannes Kogut und an einer kleinen Abweichung zu gestern machen wir dann auch einen Schluss, haben aber dann hinterher noch die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Also wir werden dann solche kleinen Karteikärtchen mit Kugelschreibern bereitstellen. Wer möchte, kann sich da also was aufschreiben. Da hinten ist eine Box, da kann man das dann auch reinwerfen. Wir können es aber auch so einsammeln oder man kann auch mündlich Fragen stellen. Also nach dem Vortrag und dem kurzen Abschluss für den Fall, dass Einzelne vielleicht schon vorab nach Hause gehen möchten oder müssen, wollen wir dann die Fragestunde noch haben, sofern Fragen gestellt werden. Ich schlage vor, dass wir auch in Verbindung damit, dass das Thema Ehe und Familie der Gnade Gottes bedarf, dass wir das Lied 227 aus dem Gesangbuch Geistliche Lieder singen.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute Abend hier bei euch sein darf, auch wenn es ein bisschen überraschend für mich kommt. Aber wir möchten gerne gemeinsam darüber nachdenken, was Gott sagt über Ehe und Familie. Ich glaube, das ist gut so. Ja. Ich möchte gerne nicht eigene Gedanken sagen, sondern wirklich das Wort Gottes sprechen lassen. Wir machen also hier kein Eheseminar, wo man viele neue Dinge lernt, sondern wir möchten gerne die Bibel aufschlagen und verstehen, was Gott sagt über die Ehe, was Gott sagt über die Familie. Und ich wünsche mir, dass jeder sich angesprochen fühlt, auch wenn ich etwas sagen möchte zu den Männern und zu den Frauen und zu den Kindern. Und das trifft ja nun mal nicht für jeden zu, dann kann man trotzdem etwas für sich selbst immer dabei lernen. Denn ganz oft sind die Dinge, die den Männern in Gottes Wort gesagt werden, auch für die Frauen wichtig. Und andersrum. Und auch bei solchen, die noch nicht verheiratet sind, vielleicht haben sie den Wunsch, einmal zu heiraten, dann ist das ganz wichtig zu verstehen, was Gott zu diesem Thema sagt. Ich möchte also gerne meinen Vortrag heute Abend so in drei Bereiche gliedern. Das erste, ich möchte ganz kurz etwas sagen. Was ist das denn, Sieg? Siegreiches Christenleben. Wahrscheinlich habt ihr gestern Abend schon etwas darüber gehört. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen, wie wir als Gläubige, als Kinder Gottes heute siegreich leben können oder überwinden können. Das zweite, ich möchte gerne etwas zu dem Thema Ehe sagen. Und dabei ist mir ganz bewusst, dass ich nicht Experte bin, dass ich selbst sehr viel zu lernen habe. Ich bin verheiratet, sehr dankbar bin ich dafür, seit 17 Jahren. Ich möchte gerne dann auch etwas sagen über Familie. Wir dürfen 4 Kinder haben durch Gottes Gnade. Und das ist nicht immer leicht und man macht auch viele Fehler. Also bitte, versteht das gut. Ich rede nicht als jemand, der euch etwas erklären kann, der euch etwas vorlebt, sondern ich möchte gerne mit euch die Bibel aufschlagen und genau darüber nachdenken. Zuerst siegreiches Christenleben. Ich habe mich gefragt, wenn man das Wort Sieg sucht, dann stolpert man eigentlich über zwei Bereiche. Das eine, das ist der Vers oder die Verse in 1. Korinther 15, ganz am Ende. Vielleicht habt ihr sie gestern schon gelesen, dann macht das nichts, dann machen wir das heute noch einmal. Aus 1. Korinther 15, da steht in Vers 54 ganz am Ende: Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Und jetzt? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da lesen wir etwas davon, dass es einen Sieg gibt über den Tod. Und ich möchte gerne damit beginnen zu fragen, gibt es heute Abend wirklich nur wiedergeborene, lebendige Kinder Gottes hier? Wenn nicht, dann wirst du wenig von dem verstehen, was wir heute Abend besprechen. Dann wirst du wenig von dem verstehen, was die Bibel zu diesem Thema ganz persönlich zu uns sagen möchte. Deswegen gleich zu Anfang die Bitte, wenn jemand hier ist und kennt nicht diesen Sieg in Jesus Christus, das heißt, dass der Herr Jesus für dich ganz persönlich gestorben ist am Kreuz von Golgatha und dort den Sieg über den Tod, den Sieg über Satan, über den Teufel errungen hat, dann wirst du in diesem Leben nichts haben von dem Thema siegreiches Christenleben. Und diese Möglichkeit ist da. Heute ist noch ein Tag der Gnade. Wir wissen nicht, wie lange. Vielleicht ist es morgen zu spät. Wir wissen nicht, wann Jesus Christus wiederkommt. Aber er hat gesagt, ich komme bald. Und dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät zu sagen, ja, Herr Jesus Christus, du bist auch für mich siegreich am Kreuz von Golgatha gewesen. Dort bist du für mich gestorben, an meiner Stelle, und hast den Sieg ein für allemal errungen über die Sünde und über den Tod. Als Christen dürfen wir wissen, dass wir Sieger sind durch den Herrn Jesus. Das haben wir gerade gelesen. Er gibt uns den Sieg. Wir haben den Sieg schon. Wir müssen uns nicht mehr anstrengen, um einen Sieg zu erreichen, denn wir haben ihn schon. Das ist ganz wichtig zu verstehen. In unserer Beziehung zu Gott als wiedergeborene Christen sind wir Kinder Gottes. Und damit haben wir den Sieg. Im Lukas-Evangelium spricht der Herr Jesus einmal davon, von so einem Bild, dass der Starke, der ein Haus besitzt, besiegt werden muss, wenn man seinen Hausrat wegnehmen will. Im Lukas-Evangelium, Lukas 11 ist das, vielleicht können wir das ganz kurz aufschlagen, Lukas 11, Vers 21 und 22, da steht, wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, ist seine Habe in Frieden. Wenn aber ein Stärkerer als er über ihn kommt und ihn besiegt, nimmt er seine ganze Waffenrüstung weg, auf die er vertraute, und seine Beute teilt er aus. Ein ganz interessantes Bild. Ein Bild, was wir alle verstehen. Aber wer ist hier wer? Wer ist gemeint? Dieser Starke ist der Teufel. Dieser Starke ist Satan, der den Menschen in seiner Macht hält. Und er besitzt den Menschen, ob er das wahrhaben will oder nicht. Gott sagt, er besitzt den Menschen und er gibt ihn nicht her. Aber der Herr Jesus hat am Kreuz den Sieg errungen und er hat die Menschen, die ihn annehmen, befreit aus dieser Macht Satans. Er hat diesen Starken gebunden quasi, er hat ihm die Macht geraubt, das sagt die Bibel, hat ihm die Todesmacht genommen und jetzt hat er alle, die ihm angehören, weggenommen, freigemacht. Und das dürfen wir als Kinder Gottes wissen. Wir sind freigemacht, wir sind siegreich durch das Werk des Herrn Jesus. Dann gehen wir noch zu 1. Johannes 5. Diese Stelle habt ihr, glaube ich, auch gestern schon gehört, die da waren. 1. Johannes 5, da steht Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Auch hier ein Vers, der zeigt, dass wir als Kinder Gottes Sieger sind. Und zwar nicht in uns selbst, sondern Sieger, weil wir verbunden sind durch den Glauben mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist ganz wichtig für alles Weitere zu verstehen, dass unsere Stellung in dem Herrn Jesus so ist, dass wir Sieger sind. Da steht nicht, wir müssen uns anstrengen, um Sieger zu werden. Ein Christ ist nicht gehetzt und gejagt, um etwas zu erreichen, sondern er ist schon gesegnet, er ist schon Sieger. Da steht, alles, was aus Gott geboren ist, das ist die Natur, die ein Gläubiger hat. Er ist wiedergeboren und wir haben ein neues Leben und dieses Leben ist göttliches Leben, ewiges Leben. Wunderbar. Ich hoffe, dass niemand da ist, der daran zweifelt, auch niemand da ist, der denkt, er müsste dem noch etwas hinzufügen, der denkt, dass er durch sein Leben vielleicht irgendwie noch Gottes Anerkennung oder Zufriedenheit erreichen könnte. Nein, wir sind völlig zur Ruhe gekommen. Wir haben den Frieden mit Gott und in diesem Frieden dürfen wir leben. Das sagt uns dieser Vers. Aber jetzt ist ja doch die Frage, so einfach ist das ja alles gar nicht. Wenn wir über Familienleben, Eheleben nachdenken, da gibt es doch Probleme in unserem Leben. Warum ist das so? Wenn wir doch Sieger sind, grundsätzlich, warum gibt es dann so viele Probleme in meinem Leben? Ja, das Problem ist, wie gerade gesagt, weil wir zwei Naturen haben. Jeder Christ kennt den Kampf in seinem Leben. Wenn du den Kampf nicht kennst, dann fürchte ich, bist du nicht wiedergeboren. Aber jeder Christ, jeder Gläubige kennt den Kampf in seinem Leben. Warum? Weil es da einmal das neue Leben gibt, was nicht sündigen kann, was die Welt überwunden hat. Aber da gibt es auch noch das Fleisch. Und dieses Fleisch ist ein Feind des Christen. Es gibt auch noch die Welt, das haben wir auch gesehen. Die Welt ist überwunden, auch die Welt ist ein Feind. Und dann finden wir auch in Kapitel 2 noch das es den Bösen gibt. In Kapitel 2, Vers 14, da schreibt der Johannes den Jünglingen, ihr habt den Bösen überwunden. Es gibt also drei Feinde. Den Bösen, Satan, der steht immer dahinter, aber er benutzt das Fleisch in uns. Und das haben wir alle noch, alle Kinder Gottes haben noch das Fleisch und wir werden immer damit zu tun haben, bis wir entrückt werden zu dem Herrn. Kann keiner sagen, dass er da kein Problem mehr mit hat. Das ist das praktische Christenleben. Und wir haben die Welt. Wir sind noch in dieser Welt. Wir sind nicht irgendwie aus dieser Welt herausgegangen, isoliert und leben für uns alleine. Nein, Gott hat einen Plan für dich, einen Plan für mich, in dieser Welt zu leben und für ihn zu leben, ein Zeugnis für ihn zu sein. Aber diese Welt, die kennt Gott nicht. Diese Welt will Gott nicht. Diese Welt hat den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Und sie hat einen Einfluss auf uns. Das müssen wir ehrlich zugeben. Und das wird uns jetzt immer wieder beschäftigen. Wenn wir über Ehe, Stellung von Mann, Stellung von Frau nachdenken, wenn wir über Kinder und Beziehungen nachdenken, ihr Lieben, da müssen wir sagen, da sind wir Kinder unserer Zeit. Dann werden wir beeinflusst. Ich habe schon manches Mal erzählt von meinen Eltern, die waren 54 Jahre verheiratet, also in den 60er Jahren haben sie geheiratet. Und da war das so, als meine Eltern geheiratet haben, da sind sie auf Hochzeitsreise gegangen, wie das so üblich war, auch heute noch, klar. Aber meine Mutter hatte vergessen, ihren Pass umzuschreiben. Da stand also noch drin Fräulein Seibel. Und der Herr Kogut ging mit Fräulein Seibel in Hochzeitsurlaub und wollte in Österreich ein Hotelzimmer haben. Da hat man ihm gesagt, nee, das geht doch nicht. Also, nee, kein gemeinsames Zimmer. Das ist 50 Jahre her. Heute las ich vor einigen Jahren, da waren zwei Homosexuelle, die wollten in England Bed and Breakfast buchen. Und da hat die Frau gesagt, nee, ihr nicht, euch gebe ich das Zimmer nicht. Und das Ergebnis war, dass sie verklagt wurde und sie musste ihr Bed and Breakfast schließen. Das ist die Welt, in der wir heute leben. Und das ist etwas, was sich komplett verändert hat. Damals war das noch so, dass man so dachte allgemein in einem christlichen Land wie Deutschland. Heute bist du ein Außenseiter. Du hast ein Problem, wenn du das sagst, was ich gerade gesagt habe. Gott hasst zum Beispiel Homosexualität. Was macht das mit uns? Ich empfinde nichts mehr, wenn ich zwei Menschen sehe, Mann und Frau, die nicht verheiratet sind, aber zusammenleben. Ich habe da keine Emotionen bei. Wir sind umgeben davon. Ich würde ja einen emotionalen Kollaps erleben, wenn ich mich jedes Mal aufregen würde. Meine Großeltern, die haben sich noch darüber aufgeregt. Ich kann das nicht mehr. Aber wenn ich zwei Homosexuelle sehe, die sich küssen, zum Glück sehe ich das kaum, aber es kann ja vorkommen, dann empfinde ich einen Ekel, eine Abneigung. Aber Geschwister, wir müssen uns klar sein, dass unsere Kinder das nicht mehr haben werden. Sie werden sich gewöhnen daran, weil es sie umgibt. Was ist jetzt der Maßstab? Unsere Empfindungen, unsere Gefühle oder das, was ich von meinen Eltern gelernt habe oder unsere Tradition? Es gibt nur einen Maßstab und das ist Gottes Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das immer wieder aufschlagen, immer wieder zur Hand nehmen, immer wieder lesen. Und auch wenn wir sagen, ja, das kenne ich doch, aber es ist eine Erinnerung, dass unsere Maßstäbe wieder korrigiert werden, dass wir wieder so denken, wie Gott denkt. Und dann werden wir die rechten Empfindungen haben. Ein siegreiches Christenleben, das ist das, wenn ich mich besinne auf das, was der Herr Jesus getan hat. Ein siegreiches Christenleben ist, wenn ich immer wieder zum Kreuz zurückkomme. Wenn ich immer wieder den Herrn Jesus sehe, was er getan hat für mich. Und wenn ich als Gläubiger einmal in Sünde falle und das passiert, dann ist das ein Unfall. Dann ist das nicht normal. Aber auch dann kann ich zurückgehen zum Kreuz und dann kann ich sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist. Das ist der Sieg, den der Herr Jesus errungen hat. Und wir können in unserem Leben, in unserem täglichen Leben, können wir uns immer wieder darauf verlassen. Das ist großartig. Wir können es nicht in eigener Kraft schaffen, siegreich zu sein. Wir können es nicht, indem wir sagen, ich möchte mich jetzt anstrengen, besser zu leben, mehr nach Gottes Gedanken zu leben. Ihr habt das sicher auch schon versucht. Ich habe das auch unzählige Male versucht. Und dann irgendwann stellt man fest, ich schaffe das nicht. Warum nicht? Weil ich das in eigener Kraft nicht kann. Aber der Jesus möchte uns die Kraft geben. Er ist da und er sagt, schau auf mich. Ich bin bei dir. Ich will dir helfen. Beschäftige dich mit mir. Und wir werden das gleich noch mehr sehen. Und dann wird er in uns groß werden. Dann wird er sichtbar werden in unserem Leben. Und dann wird er verherrlicht. Das ist sein Wunsch. Das ist sein Ziel mit jedem von uns heute Abend. Ich möchte gerne noch zwei Beispiele nennen von Siegern. Das eine Beispiel, was mir einfiel, ist Josef aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 39. Ihr kennt die Geschichte von Josef. Das ging ziemlich bergab mit dem Mann. Immer weiter bergab, bis es am Ende so war, dass er im Gefängnis landete. Und dann steht in Kapitel 39, 1. Mose 39, Vers 21, der Herr war mit Josef. Und am Ende von Vers 23, und was er tat, ließ der Herr gelingen. Das ist Erfolg, das ist Sieg. Und noch einmal, die Umgebung, der Zusammenhang da, das ist, wo der Josef im Gefängnis war. Da war es aus mit seinem Wirken, da war es aus mit seinem Zeugnis für seine Brüder und als Sohn seines Vaters. Er war alleine im Gefängnis. Und genau da, sagt Gott, alles gelang. Da stolpert man doch drüber. Was haben wir für einen Maßstab für Erfolg, für Sieg, für ein siegreiches Christenleben? Das finden wir genau bei Josef. Der Herr war mit ihm. Er bekannte sich dazu, dass der Josef wusste, ich kann alleine gar nichts, sondern der Herr muss wirken. Der Josef war gehorsam und das prägte ihn. Gottesfurcht und Gehorsam. Und das machte ihn siegreich. Wir könnten auch David nennen, aber die ganze Geschichte von David, ihr wisst, wie er gegen Goliath kämpfte, er war siegreich, nicht in eigener Kraft, sondern weil er sich auf Gott verließ. Aus dem Neuen Testament ein kurzes Beispiel. Petrus, auch da kennen wir den Vers aus Lukas. Lukas 22, da sagt Petrus zum Herrn Jesus in Vers 33, Lukas 22, Vers 33, er aber sprach, der Herr Jesus sprach zu Petrus sprach zum Herrn Jesus, er sprach zu ihm, Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Da war Petrus, der vertraute auf sein Fleisch, auf seine eigene Kraft, auf seine eigenen Gefühle. Er wollte nicht, dass der Herr Jesus stirbt, und er vertraut auf sein eigenes Fleisch. Wir wissen, wie er den Herrn verleugnete, wie der Herr ihn zurechtbrachte. Und dann lernte Petrus im Geist zu leben und nicht auf das Fleisch zu vertrauen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 3, wie er den Mann heilte, der lahm war. Da sagt er in Apostelgeschichte 3, Vers 6, in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, steh auf und geh umher. Und Vers 12, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber oder was seht ihr unverwandt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Da sehen wir einen Petrus, der mit Gott lebte und der sich auf Gottes Kraft und Gottes Gnade verließ, so wie wir auch am Anfang gesungen haben. Ein Leben im Sieg für den Herrn Jesus ist möglich, auch heute noch. Und das ist wunderbar. Und mit diesem Gedanken möchten wir gerne ein bisschen nachdenken über die Ehe. Wir lesen zu dem Thema etwas aus Epheser 5. Tut mir leid, dass wir ein bisschen durch die Bibel springen müssen und hier und da ein paar Verse lesen müssen, aber das ist wichtig, damit wir die Zusammenhänge haben. Ich möchte gerne aus Epheser 5 lesen, Vers 22. Ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch dem Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Der Kernsatz ist hier Vers 32. Dieses Geheimnis ist groß, ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Gemeinde oder Versammlung. Wenn Gott uns als Mann und als Frau geschaffen hat, dann bin ich überzeugt davon, dass er das nicht getan hat, damit wir uns fortpflanzen können. Er hätte viele andere Varianten wählen können. Schauen wir mal in die Natur. Da gibt es viele andere Möglichkeiten, dass sich eine Art fortpflanzt. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat und uns die Ehe gegeben hat, damit wir etwas verstehen können von dieser Beziehung der Gemeinde, der Versammlung und Christus. Dieser Beziehung von der Braut und dem Bräutigam. Wie sonst könnten wir so etwas verstehen? Das wäre unglaublich, unfassbar für uns. Aber Gott, wenn er über seine Gemeinde spricht, der nutzt überhaupt ganz viele Bilder, die wir Menschen alle verstehen können. Ist jetzt nicht mein Thema, aber ein Haus, das weiß jeder, was das ist. Ein Körper, das weiß auch jeder, was das ist. Und eben eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder Braut und Bräutigam, das verstehen wir auch. Und wenn wir uns das ins Gedächtnis rufen, was sagt die Schrift darüber? Dann verstehen wir auch, dass Gott verschiedene Aufgaben, verschiedene Positionen, verschiedene Fähigkeiten auch gegeben hat für einen Mann und für eine Frau. Und wir müssen einmal grundsätzlich verstehen, dass Gott das so gemacht hat, weil er uns liebt und weil er uns segnen möchte. Er hat das nicht gemacht, weil er mir als Mann etwas vorenthält, weil er irgendwie mich nicht lieb hat. Auch die Frau hat er nicht anders gemacht als den Mann, weil er der Frau irgendwie etwas vorenthalten würde. Wie kommen wir auf solche verqueren Gedanken? Das ist die Welt um uns her. Und wir müssen auch verstehen, dass wenn wir Segen haben wollen, und das setze ich mal voraus, als Kind Gottes, als Christ möchte ich gerne, dass Gott mich segnet in meinem Leben. Wenn ich das gerne haben möchte, dann muss ich verstehen, dass ich in dem Bereich bleibe und mich aufhalte, den Gott für mich vorgesehen hat. Der Mensch möchte das immer verändern. Der Mensch möchte immer seine Position verlassen. Und wir sehen, was daraus wird. Gehen wir ganz an den Anfang, gehen wir in 1. Mose 2, in den Sündenfall, dann sehen wir, dass genau da der Anfang ist, wo die Frau und der Mann beide ihre Position, ihre Stellung verlassen hat Und dann fehlt der Segen Gottes. Und das ist bis heute so. Wir werden das sehen. Gott sagt uns, dass es ein Haupt gibt. Und das ist Christus. Und ich möchte gerne mit uns Männern beginnen. Das fällt mir etwas leichter. Wir Männer haben ein Haupt. Und das ist Christus. Was heißt das denn? Was bedeutet das? Das bedeutet doch, dass ich eine Autorität habe, der ich untergestellt bin und die ich anerkenne. Wir alle sagen als Christen gerne Herr Jesus. Das zeigt uns das Neue Testament. Aber damit sage ich doch, dass da jemand ist, der eine Macht hat, der eine Autorität hat, der etwas zu sagen hat, dem ich auch Rechenschaft ablegen muss für das, was ich tue oder was ich denke über mein Leben. Wie ist das mit uns Männern? Akzeptieren wir das? Fragen wir unseren Herrn, unsere Autorität, was denn sein Wunsch ist, was sein Wille ist? Ich weiß nicht, der Hartmut steht da draußen. Geht wieder weg. Kleine Bitte. Vielleicht traut er sich nicht. Ich weiß nicht. Wenn wir als Männer unserer Verantwortung gerecht werden wollen, dann ist das Erste, dass wir das Wort Gottes lesen, ganz persönlich, dass wir es kennen, dass wir es studieren. Denn wie sonst sollten wir Gottes Willen verstehen? Wie sonst sollten wir erkennen, was Gott möchte in meinem Leben? Wie sonst habe ich ein Fundament, eine Grundlage für mein Handeln? Wir haben gesehen, die Welt um uns her beeinflusst uns. Und wir hören jeden Tag Informationen und Gedanken der Welt um uns her. Und das müssen wir immer wieder korrigieren. Und wir können das, indem wir die Bibel lesen, ganz persönlich. Es reicht nicht, lieber Bruder, wenn du am Sonntag einer Bibelstunde beiwohnst und hörst, wie über das Wort Gottes geredet wird. Und ich muss auch sagen, es reicht nicht heute Abend, dass man dieses Thema präsentiert bekommt, sondern du musst das mal selber untersuchen, mal selber da eintauchen, mal selber die Bibelstellen lesen. Das Wort Gottes ist voll davon. Wir können gar nicht in so kurzer Zeit das alles mal nebeneinander legen. Ich möchte dich ermuntern. Lies die Bibel, lies sie regelmäßig und du wirst merken, dass du geistlich gefestigt wirst, dass du geistlich wächst und dass du mehr verstehst von dem Herrn Jesus und dass du besser deinen Aufgaben als Mann gerecht werden kannst. Darf ich einmal einflechten auch, ich sehe einige Jüngere hier und freue mich darüber, wenn ihr vielleicht noch nicht verheiratet seid, dann fangt an mit dem Bibellesen. Und ihr werdet verstehen, welche Aufgaben du hast, wenn du einmal eine Frau hast. Die Bibel zeigt das. Das Haupt des Mannes ist Christus. Wie ist das mit dem Gebet? Es reicht nicht, wenn wir die Bibel kennen und wissen, was wo steht. Und wir haben das alles im Kopf und können das auswendig zitieren. Das muss ins Herz kommen. Das muss eine Wirkung auf mich haben. Ich muss unter diesem Einfluss als Mann stehen, unter dem Einfluss des Wortes Gottes. Und das geschieht, indem ich mich im Gebet an den Herrn wende, immer wieder, täglich, betend. Wie viele Probleme entstehen in Ehen, weil der Mann nicht das Wort liest und weil er nicht betet. Und dann wundern wir uns, dass das Fleisch wirkt, dass Selbstsucht da ist, Eigenliebe, Stolz. Alles Dinge, die in unsere Ehen hineinspielen, ja fundamental sind. Wenn ich als Mann nicht meine Aufgabe erkenne, die Bibel mir zeigt, die Gott mir zugedacht hat, dann wird auch meine Umgebung, nicht nur ich selber, sondern auch meine Umgebung darunter leiden. Uns wird uns hier ein Vorbild gegeben. Wunderschön. Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Das hat keiner von uns getan. Kein Mann hat sein Leben für seine Frau hingegeben. Vielleicht gibt es so etwas in der Geschichte. Aber im Allgemeinen fordert Gott das nicht von uns. Aber hier ist ein Vorbild. Ich hatte am Anfang gesagt, wir müssen alle lernen, Christus am Kreuz anzuschauen. Wenn wir Männer mehr unter dem Eindruck, wenn ich, muss ich sagen, mehr unter dem Eindruck stünde, dass der Jesus mich so geliebt hat, dass er alles gegeben hat und dass der Jesus sich als Vorbild vor mich stellt und sagt, Johannes, wie liebst du deine Frau? Was hast du nicht, was hast du für sie übrig? Sondern wie liebst du deine Frau? Dann sagt er hier, guck mal, ich habe die Gemeinde, die Versammlung, meine Frau so geliebt, dass ich alles dahin gegeben habe. Das ist der Maßstab. Unsere Frauen brauchen nicht unser Geld. Unsere Frauen brauchen nicht unser Ansehen und unsere Ehre. Unsere Frauen brauchen unsere Liebe und unsere Führung und dass wir für sie sorgen, geistlich ihnen Nahrung geben, dass wir ihnen vorangehen, ihnen zeigen, wo der Weg ist, dem Herrn nach. Und das ist Liebe. Liebe ist, dass ich verstehe, was sind die wirklichen Bedürfnisse meiner Frau. Kennst du die? Wenn ich die fragen würde, schreib mal auf. Die Bedürfnisse meiner Frau sind erstens, zweitens, drittens. Die wahren Bedürfnisse, nicht das, was deine Frau vielleicht meint. Kleider, ein Haus, Urlaub. Die wahren Bedürfnisse, was sind die? Wenn ich das nicht weiß als Mann, nehme ich dann mal Zeit, um danach zu fragen, mich dann mit ihr zu beschäftigen, mal zu sagen, Schatz, jetzt nehme ich mir mal Zeit und setze mich mal hin und frag mal, was brauchst du? Und dann kommt man ins Gespräch und dann stellt man fest, dass man vielleicht jahrelang falsche Bedürfnisse befriedigt hat. Vielleicht gedacht hat, dies oder das, aber das war es gar nicht. Das ist Liebe. Das ist das, was ich am Kreuz sehe. Der Jesus hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Das ist das, was ich brauchte. Und das wusste ich noch nicht mal. Und ich hätte es ihm auch nicht gesagt. Aber er wusste es und dafür kam er und hat sich ganz hingegeben. Und dabei hört seine Liebe nicht auf. Seine Liebe ist noch gleich und er bemüht sich um mich täglich. Er hat uns geheiligt, das heißt, er hat uns für sich abgesondert. Er hat uns aus dieser Welt herausgenommen, das meint übrigens Versammlung oder Gemeinde, Ekklesia, herausgerufen, für sich beiseite genommen. So ist meine Frau auch nur für mich, ganz allein. Die teile ich mit niemandem, ist doch klar. Aber was tue ich für sie? Sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das ist das, was der Herr Jesus mit der Versammlung, mit der Gemeinde tut. Er kümmert sich um sie. Er ist bemüht um sie. Er sorgt für sie. Und er sieht zu, dass sie sich nicht beschmutzt. Ach, wie viele Aufgaben haben wir Männer? Und wie viel lassen wir liegen? Ich möchte siegreich sein. Ein Mann nach Gottes Herzen sein. Hier ist der Weg. Und ich kann es nicht in eigener Kraft. Ich kann es nur, indem ich mich ganz auf meinen Herrn stütze, mich auf ihn verlasse. Er will mir helfen. Wenn ich ihn darum bitte, wird er sich das nicht zweimal sagen lassen. Er nährt und pflegt sie. Nähren und pflegen. Das sind tägliche Dinge, die wir tun dürfen. Und ich möchte gern nochmal hier sagen, das ist geistlich ganz wichtig. Wie nähren und pflegen wir unsere Frau? Ist es uns ein Anliegen, für ihr geistliches Wachstum, für ihr geistliches Wohlergehen zu sorgen? Wir werden da später noch mehr sehen. Als Vater auch. Ich habe Aufgaben, um zu führen. Aber ich bin überzeugt, dass das nur geht, wenn ich bereit bin zu dienen. Dass ich als Mann, als Ehemann meiner Frau dienen möchte. Das braucht sie und das adelt alle Aufgaben, die ich tun darf für meine Frau. Nicht umsonst werden wir eben genau aufgefordert, als Männer unsere Frauen zu lieben. Das haben wir nötig. Wir Männer sind oft sehr nüchtern, sehr rational. Wir wägen ab. Oft ist das auch in unserer Ausbildung so. Dann überlegt man sich, welche Optionen habe ich? Ich habe Entscheidung A, B, C. Und was kommt am Ende raus? Ich wäge das ab und dann scheint mir Option B die beste und dann wähle ich sie. So denken wir Männer. Aber wir vergessen dabei ganz oft, unsere Frau zu lieben. Das mal zu sagen und es nicht dabei zu lassen, sondern das auch zu beweisen und zu tun. Dann möchte ich gerne noch zu uns Männern einen Vers aus 1. Petrus 3 lesen. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer ebenso wohnt bei ihnen nach Erkenntnis oder mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ist der Hammer, oder? Dieser Vers, der hat mich vor einiger Zeit mal ziemlich schockiert, und zwar das Ende. Da steht doch tatsächlich, dass ich als Mann beten kann, und da gibt es eine Verhinderung, dass Gott die Gebete erhört. Und was ist das? Das ist, wenn ich meiner Frau keine Ehre gebe, sie geringschätzig behandle, nicht mit Einsicht bei ihr wohne. Das ist ganz praktisch. Und das ist keine Drohung, sondern es ist eine Ermutigung, die Gott uns gibt. Wir Männer, wir sollen in Liebe bei unseren Frauen wohnen, zu Hause sein. Dort ihnen das geben, was sie brauchen, ihnen Ehre gebend. Wie oft erlebt man, dass Männer geringschätzig über ihre Frauen sprechen, sogar wenn sie dabei sind, sogar vor den Kindern? Müssen wir uns mal überlegen. Ich weiß noch gut, als wir verlobt waren, waren wir bei einem älteren Ehepaar eingeladen und da ergab sich das so, dass während des Abends der Bruder mit mir sprach und die Schwester mit meiner Frau sprach. Und dann werde ich nie vergessen. Da hat mir dieser alte, weise Bruder genau das hier gesagt. Johannes, ehre deine Frau und tu das auch öffentlich. Was er damit meinte ist, ganz praktisch, mache ich mal die Tür auf beim Einsteigen ins Auto. Ich habe darüber gelächelt und gesagt, oh, heute denke ich anders darüber. Heute denke ich, der Mann hat absolut recht gehabt. So Kleinigkeiten, mal einen Blumenstrauß mitzubringen, das ist kein Gesetz, das ist keine Pflicht, das ist keine Regel, wo man irgendwas erfüllen muss, weil sich das gehört oder weil die anderen das so sagen, sondern das ist ein kleines Zeichen von Ehre, von Dankbarkeit. Wie viel tut meine Frau für mich? Wie oft danke ich ihr dafür? Wie oft anerkenne ich das mal? Das muss echt sein, das muss nicht jede Minute sein, sonst wirkt das unglaubwürdig. Aber wir können uns mal einen Ruck geben und das mal tun. Zeigen wir mal, dass wir unsere Frauen lieben, dass wir sie ehren. Und auch in der Familie wird das bemerkt. Werden wir gleich noch sehen, dass wir als Vorbilder für unsere Kinder einen sehr wichtigen Einfluss haben. Wohnt bei ihnen nach Erkenntnis, nehmen wir Rücksicht. Nehme ich Rücksicht auf meine Frau, auf ihre Empfindungen, auf ihre Bedürfnisse? Habe ich Verständnis dafür? Ich weiß sehr wohl, dass ich als junger Mann dachte, dass ich irgendwann mal meine Frau ganz verstehen könnte. Heute glaube ich, dass ich das nie werde. Frauen sind so anders. Da können wir Männer nie dahin kommen, dass wir das ganz kapieren. Wieso die jetzt anfängt zu weinen zum Beispiel? Aber dann akzeptiere ich das mal und dann setze ich mal daneben und dann höre ich mal zu und dann sage ich nicht, ja, ich habe jetzt anderes zu tun und dies und das. Das ist hier ein Zeichen, dass ich Verständnis versuche aufzubringen, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz verstehen kann. Aber da möchte ich gerne mit Einsicht, weise bei ihr sein und sie und ihr zuhören und ihr Ehre geben. Ja, noch einmal, damit die Gebete nicht verhindert werden. Ich finde das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir das beherzigen als Männer. Dann möchte ich gerne weitergehen und zu unseren Frauen etwas sagen. Wir hatten schon zwei, drei Verse gelesen aus Epheser 5. Wir hatten gesehen, dass der Mann eine Autorität, den Christus über sich hat. Und so hat Gott gesagt, dass die Frau eine Autorität, nämlich den Mann, über sich hat. Ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Ich hatte gesagt, dass Gott verschiedene Aufgaben Männern und Frauen gegeben hat, verschiedene Stellungen. Eine Frau ist anders als der Mann und Gott hat der Frau keinen geringeren Wert beigemessen, absolut nicht, aber er hat ja andere Aufgaben zugemessen. Die Aufgaben des Mannes sind öffentlich, die Aufgaben des Mannes sind, dass er führen soll und die Frau soll nicht öffentlich tätig werden und sie soll sich unterordnen. Da gibt es verschiedene Gründe für, die die Bibel anführt, aber es ist zum Segen, wenn wir das akzeptieren. Und es ist so, dass die Welt um uns her uns da komplett überfährt. Die Welt um uns her sagt, ihr seid doch von gestern, ihr seid doch ewig Gestrige. Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Na, sage ich, Gott meint es gut mit mir. Gott ist gütig. Er will mein Bestes. Und ich würde mich freuen, wenn jede Schwester heute Abend genau das so auch sagen kann. Ich weiß, dass der Herr mein Bestes will. Er enthält dir nichts vor, sondern er möchte das zu deinem Segen, dass du diese Funktion als Frau ausfüllst. Und es gibt so unendlich viele Aufgaben als Frau, die du ausfüllen kannst nach den Gedanken Gottes. Der Herr wird das segnen. Und andersrum ist es auch so. Es gibt so viel Elend in christlichen Ehen, weil Frauen sich nicht unterordnen, weil die Frauen führen wollen, weil sie ein falsches Verständnis haben davon und das übernommen haben von der Welt um uns her. Emanzipation ist genau entgegen dem Wort Gottes. Emanzipation suggeriert, dass die Frau minderwertig wäre, wenn sie diesen Platz der Unterordnung einnimmt. Und nochmal, die Bibel lehnt das strikt ab, zu sagen, die Frau wäre minderwertig. Aber auf der Erde gibt es diese unterschiedlichen Aufgaben. Wie gesegnet, wenn eine Frau sich gerne ihrem Mann unterordnet. Und die Anmerkung nochmal für uns Männer, wir können es unseren Frauen schwer machen und wir können es unseren Frauen leicht machen. Das ist unsere Entscheidung. Dann gehen wir auch zu 1. Petrus 3, denn da steht auch einiges über zu der Frau. Ich möchte gerne die 6 Verse lesen. 1. Petrus 3, ebenso ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter, damit, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden mögen. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, deren Schmuck nicht der äußere sei durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Denn so schmückten sich einst auch die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren eigenen Männern unterordneten, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Ja, dieser Text ist sehr unpopulär. Ich weiß nicht, ob er bei euch noch über diesen Text noch gepredigt wird. Aber es ist Gottes Wort. Wenn ich die Autorität der Bibel anzweifle, dann habe ich nichts mehr in der Hand. Dann kann ich diesen Text rausschneiden und sagen, ist altmodisch, passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Nein, das tun wir nicht. Als Kinder Gottes haben wir die ganze Bibel, das ganze Wort Gottes und wir akzeptieren es als Autorität. Und deswegen gilt auch dieser Text. Was sagt es uns? Die Unterordnung der Frau unter den Mann, damit, und hier sind sogar Männer gemeint, die ungläubig sind, das ist ganz schwer, wenn man so einen Mann hat, trotzdem sich unterordnen. Und dann soll die Frau nicht predigen jeden Tag, sondern sie soll durch ihren Lebensstil, durch ihr Leben ein Vorbild sein. Und das ist etwas, was in diesem ganzen Text hervorsticht. Eine Frau soll ein Bild sein für den Herrn Jesus durch ihr ganzes Leben. Gilt für uns Männer auch, aber bei der Frau doppelt. Für ihren eigenen Mann, für ihre eigenen Kinder, für die ganze Versammlung, für die ganze Umgebung. Nicht durch Äußerlichkeiten, nicht durch auffallen wollen. Wir leben in einer Zeit, wo man auffallen will. Ihr jungen Frauen, ihr jungen Männer, was da abgeht bei Facebook und bei Twitter und bei sonst wo, da ist eine Selbstdarstellung und das ist Stolz, Aufmerksamkeit erheischen. Guckt mal, wie viele Followers ich habe. Darum geht's. Ist das das, was der Herr möchte? Ist das vorstellbar? Ein sanftes, stilles Wesen? Durch den Lebenswandel ein Zeugnis zu sein, das passt für mich nicht zusammen. Der Schmuck, nicht der Äußere, soll nicht auffallen durch besondere Kleidung, durch die neueste Mode. Das gilt für den Mann genauso übrigens. Auffallen wollen um jeden Preis. Ja, wir haben eben dann nicht die Kleidung, sondern vielleicht das Auto. Für den Mann ist das eine Gefahr. Was es auch sei, Gott zeigt uns hier, dass er den verborgenen Menschen des Herzens als Schmuck bezeichnet. Der sanfte und stille Geist ist vor Gott sehr kostbar. Kein lautes Geschrei. Wie unangenehm ist es, wenn die Schwestern laut und schnatternd und keifend auffallen. Ganz unangenehm ist das. Das wollen wir nicht sein, sondern wir wollen uns doch hier ermutigen lassen durch unser Leben, durch unser Verhalten, gerade als Schwestern, ein Vorbild zu sein und unsere Männer zu achten. Vielleicht dazu noch, für einen Mann ist es wichtig, dass die Frau ihn achtet, dass sie ihn respektiert. Das, was wir vorhin gesehen haben, dass der Mann die Frau ehrt, ist eine Gefahr für den Mann, dass wir das nicht zeigen, dass wir das nicht äußern, dass wir das vielleicht im Herzen haben. Aber genauso ist es gefährlich für die Frau, dass sie vielleicht im Herzen verächtlich über ihren Mann denkt. Vielleicht ist dein Mann kein besonders guter Redner. Vielleicht ist dein Mann nicht einer, der mutig auf der Straße steht und das Evangelium predigt. Vielleicht ist dein Mann ein stiller Typ. Aber achtest du ihn? Förderst du ihn? Tust du ihm Gutes? Wie sieht es mit deiner Liebe zu ihm aus? Auch da gilt, was sind die wahren Bedürfnisse deines Mannes? Kennst du sie? Und strengst du dich an, bemühst du dich, sie wirklich zu stillen? Das ist wahre Liebe. Und wenn du einen Mann hast, der es auf dem Herzen hat, einen Dienst für den Herrn zu tun, was auch immer das ist, was auch immer das ist, vielleicht praktisch, vielleicht ist es am Sonntagmorgen die Tür aufschließen, die Heizung rechtzeitig anzustellen, nicht zu vergessen, dass gelüftet wird, was auch immer es ist, unterstützt du ihn dabei oder bist du ihm ein Hindernis? Es gibt so viele Aufgaben im Reich Gottes, und jeder hat eine Aufgabe, dein Mann auch. Wäre schön, wenn du sie kennst, und es ist wichtig, dass du ihn darin unterstützt. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir miteinander über die Aufgaben reden, die wir als Eheleute haben. Gott möchte uns nutzen als Eheleute Und wenn wir uns nicht darüber unterhalten, uns nicht austauschen als Mann und Frau darüber, dann können wir nicht zusammen dienen. Dann wird es auch schwierig, zusammen zu beten. Ganz wichtig für einen Mann ist auch, dass er Feedback bekommt. Ich bin sehr dankbar, dass meine Frau mir offen ihre Meinung sagt. Zu mir, nicht vor den Kindern, nicht vor den Geschwistern, ist klar. Muss man dazu sagen heute. Aber dass sie mir sagt, was sie empfindet, was sie denkt, das ist ganz wichtig. Mann und Frau, wir stehen in dieser Welt und die Ehe wird angegriffen auf der ganzen Ebene. Und es ist klar, dass der Satan genau da ansetzt, unsere Ehen kaputt zu machen. Und er benutzt unser Fleisch, er benutzt die Welt um uns her, um uns zu beeinflussen, um uns falsche Gedanken zu sagen. Und deswegen möchte ich gerne zum Schluss über die Ehe doch noch gerne aus Epheser 6 lesen. Wir haben eine Waffenrüstung, die haben wir ganz persönlich. Aber ich möchte gerne mal diesen Text lesen und auf unsere Ehen anwenden. Ich möchte den Text mal lesen aus Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Man beachte seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr zu bestehen vermögt gegen die Listen des Teufels. Ich denke an die Ehe. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Wir sehen in der Welt um uns her, dass Satan dran ist, die Ehe anzugreifen. Und ich glaube auch, das keinem zu erklären, was in Deutschland dazu gesagt, öffentlich geschrieben und behauptet wird. Und das ist fundamental gegen das Wort Gottes. Da ist Satan dahinter, der nicht irgendwie so ein lustiger, witziger Teufelchen ist. Das ist eine List, dass er sich so darstellt. Der hat Macht. Der hat die größte Macht, die wir uns vorstellen können. Es gibt nur eine Macht, die ist größer. Das ist mein Herr Jesus Christus. Aber mit dem haben wir es zu tun. Deshalb gibt es einen Schutz für uns. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, zu stehen vermögt. Steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustharnisch der Gerechtigkeit und an den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, indem ihr über alles ergriffen habt den Schild des Glaubens, mit dem ihr imstande sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen auszulöschen. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das Gottes Wort ist, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist. Mal bis dahin. Viele von uns kennen die Waffenrüstung und haben das oft für sich persönlich in Anspruch genommen. Und das ist auch natürlich die erste Bedeutung. Aber wenn wir über die Ehe nachdenken, bin ich einmal so frei, um das auch auf unsere Ehen anzuwenden. Das erste Stück dieser Waffenrüstung ist, dass wir umgürtet sind mit Wahrheit. Ihr Lieben, wenn ich mit meiner Frau rede, wenn du mit deinem Mann redest, ist die Wahrheit immer 100% da? Oder belügen wir uns? Das ist der Tod für jede Beziehung, wenn man sich anschwindelt, wenn man nicht die Wahrheit sagt. Das wissen wir auch. Und wie sieht es aus in meiner Ehe? Sage ich wirklich offen, was los ist, was mich bedrückt? Sage ich auch, wenn bei mir Sünden vorkommen? Umgürtet mit Wahrheit. Ich habe keine Kraft, in der Ehe mit Gott zu leben und siegreich als Christ in der Ehe zu bestehen, wenn die Wahrheit mir nicht die Kraft gibt durch diesen Gürtel. Ein Gürtel damals, das war etwas, wo man ja, sich umbindet und das Kleid nicht so flattert, sondern da hat man Kraft, um auszuziehen und festzustehen. Die Wahrheit, wenn die weg ist, wenn man es nicht mehr so genau nimmt miteinander, schon wenn man in Gefahren kommt, reden wir die Wahrheit miteinander. Der Brustharnisch der Gerechtigkeit. Der Brustharnisch zeigt eigentlich, dass wir manchmal unsere Gefühle unter Kontrolle bringen müssen, um Willen der Gerechtigkeit. Es ist wichtig, dass wir Dinge in unserem persönlichen Leben, wie auch mit unserer Frau, dass wir die nicht kleinreden, dass wir da gerecht mit umgehen, genau wie Gottes Wort es sagt. Wie haben wir so ein Sprichwort im Deutschen, Blut ist dicker als Wasser? Wenn es um meine Kinder geht, ach, brauche gar nicht bei den Kindern anfangen, wenn es um mich geht, da bin ich schon sehr großzügig. Wenn es um meinen Bruder geht, da wird aber jede Bibelstelle ganz genau bei mir, naja, war nicht so gemeint. Bei meiner Frau vielleicht auch. Gerechtigkeit, kein Ansehen der Person. Wenn es um die Wahrheit geht, machen wir keine Kompromisse. Wie haben wir schon oft erlebt, dass Frauen ihre Männer von der Bibel, von dem Weg abgebracht haben? Aus Liebe zu der Frau musste der Mann mitgehen. Und sie haben den Platz verlassen, den Gott uns zeigt in seinem Wort. Man hat Kompromisse mit der Wahrheit gemacht, um der Liebe willen. Das ist hier der Punkt. Mann oder Frau, wenn ich das Wort Gottes als Autorität annehme, dann muss es ganz gelten für mich und für meine Frau. Und dann gibt es keine Kompromisse. An den Füßen beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das sind zwei Gedanken, die man damit verbinden darf. Das eine ist, Gott möchte Frieden in unseren Ehen haben, kein Streit. Bin ich ein Friedensstifter? Gibt es eine Uneinigkeit? Gibt es ein Missverständnis? Dann bin ich derjenige, der als erstes geht. Auch wenn ich meine, der andere hat 98% Schuld zu dieser Situation. Dann gehe ich als erstes und denke darüber nach, was habe ich denn dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist. Und dann wirst du feststellen, dass der andere auch bereit ist, aufzudecken. Den Frieden suchen, das ist keine, nicht eine Abwesenheit von Streit, sondern Frieden ist, dass man gemeinsam dasteht, dass man einig ist, gleichgesinnt ist. Könnten wir jetzt auch den Text aus Philipper 2 lesen, dass wir eine Ausrichtung haben, wir wollen doch dem Herrn dienen, dem Herrn nachfolgen. Und dann muss man aufpassen, dass nicht irgendwo so ein kleines Sandkorn ins Getriebe kommt. Der Frieden ist so schnell weg in der Ehe. Und dann bin ich beschut, dann bin ich bereit, sofort den ersten Schritt zu machen und nicht zu warten, bis der andere kommt. Vergebung. Ach, das ist ein Thema, da würde ich gerne noch was zu sagen. Vergebungsbereitschaft in der Ehe. Und ihr könnt das gerne auf die Familie erweitern und ihr könnt es auch, ihr müsst es auch erweitern auf die Geschwister und auch auf jede Beziehung, in der wir stehen. Gott möchte, dass wir vergebungsbereit sind. Der Vers steht auch im Epheserbrief. Seit Vers Kapitel 4, Vers 32 oder 31 schon. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und jetzt seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Das ist der Maßstab. Und wenn ich nicht vergebungsbereit bin meiner Frau gegenüber oder meinen Kindern gegenüber oder wem auch immer, dann sagt Gott, dass er das hasst. Ich habe jetzt keine Zeit, Matthäus 18 dazu noch zu lesen, aber das gibt es nicht. Wir sind verpflichtet, einander dauernd zu vergeben. Petrus fragt den Herrn, wie oft? 7-mal meinem Bruder vergeben, 7-mal für die gleiche Sünde kommt einer und tritt dich 7-mal an die gleiche Stelle. Das ist nicht 7-mal was anderes, 7-mal genau die gleiche Sache. Da sage ich dir, beim 3. Mal ist bei mir die Geduld am Ende. Wenn du mich 3-mal am Schienbein trittst, dann sage ich dir, jetzt hörst du aber auf, sonst tritt ich zurück. Und da sagt der Jesus, nicht 7-mal, Petrus. Petrus hatte schon ziemlich hoch gelegt. Sollten wir nicht zu wenig achten. Aber da sagt der Jesus, 7 mal 70. Das kannst du nicht zählen. Immer wieder, dauernd steht da, einander vergebend und ohne Bedingung. Warum sage ich das? Weil das so oft falsch verstanden wird. Wir vergeben einander nicht, weil wir sagen, da muss der andere erstmal kommen und um Vergebung bitten. Und dann prüfe ich, ob das ernst gemeint ist. Ihr Lieben, das sagt die Bibel nicht. Nirgendwo. Der Jesus hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen. Haben sie darum gebeten? Kein Denken dran. Sie haben geschrien, hinweg mit ihm, ans Kreuz, wir wollen ihn nicht. Und da hängt der Heiland und sagt, Vater, vergib ihnen. Das ist die Herzenshaltung, die der Herr von dir, von mir, immer haben will. Ohne das funktioniert keine Ehe. Ohne das funktioniert keine Familie. Ohne das funktioniert kein Gemeindeleben. Auch nach Jahren nicht. Vielleicht sind Dinge in meinem persönlichen Leben, die 20 Jahre zurücklegen, oder in dem Leben meiner Frau. Ich vergebe alles. Das fordert der Herr von mir. Da gibt es keine Alternative und keine Bedingung. Und ich finde das sehr ernst, weil das so oft mangelt, weil das so oft ein Problem ist, warum wir keine Kraft haben in der Ehe, keine Kraft haben im Dienst, wir uns wundern über die Schwierigkeiten in den Familien. Vergebungsbereitschaft. Beschut mit der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens. Das ist der Punkt. Jederzeit bereit, den Frieden zu stiften und sich nicht erst da vorbereiten zu müssen, sondern sofort bereit. Man kann bei dem Evangelium, ich bin wieder zurück in der Waffenrüstung, man kann bei dem Evangelium auch mal wirklich an die gute Botschaft denken. Ist das ein Thema, was uns als Eheleute gemeinsam treibt? Ich muss nicht die Gabe eines Evangelisten haben. Aber wenn ich nicht gehe und die Traktate weitergebe, nicht mit meiner Frau frage, wie können wir dem Herrn im Evangelium dienen, dann ist das Mindeste, dass wir dafür beten. Gemeinsam. Bis der Herr Aufgaben deutlich zeigt. Dann haben wir im Vers 16 den Schild des Glaubens. Ja, dieses Glaubensvertrauen. Es gibt doch Probleme in den Ehen. Es gibt doch Probleme in den Familien. Die kommen. Da sind wir als Gläubige doch auch nicht befreit von, dass da so alles glatt geht. Die Probleme kommen, ungefragt, aber sie kommen. Und dann gibt es dieses Glaubensvertrauen, dass der Herr da ist, dass er seinen Schild um uns breitet, uns bewahrt. Und ich meine jetzt nicht vor Krankheit und Schwierigkeiten oder dass man durch eine Prüfung fällt oder dass das Auto kaputt geht. Das kommt alles vor. Aber in den Umständen, auch in der Krankheit, auch in einer Ehekrise, da darf ich das Glaubensvertrauen auf meinen Herrn setzen und sagen, er hilft hindurch. Er weiß einen Ausweg. Und dann beten wir gemeinsam darum, dass der Herr uns in den Umständen Kraft gibt, ihn zu ehren. Vielleicht nimmt er die Probleme nicht gleich weg. Er hat sie doch geschickt. Er hat sie doch zugelassen. Er möchte, dass wir wachsen in diesen Umständen. Der Schild des Glaubens, der Helm des Heils. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich kenne das Ziel. Und da möchte ich gemeinsam mit meiner Frau hingehen. Jeder persönlich und auch gemeinsam. Und dieses Ziel, das gibt mir Frieden, das gibt mir Sicherheit auf dem Weg. Das Schwert des Geistes und das Gebet hatte ich schon genannt. Es ist wichtig, dass in der Ehe die Bibel aufgeschlagen wird. Das ist genauso wichtig für unsere Häuser. Tut mir leid, dass wir jetzt ein bisschen in Zeitnot kommen. Ich möchte gerne noch etwas sagen über die Familie natürlich. Aber das war mir wichtig. Auch in der Familie ist es fundamental, dass die Bibel und dass das Gebet eine Rolle spielt. Gott hat immer die Familie im Blick. Er möchte ganze Häuser retten. Das sehen wir in der Apostelgeschichte. Lasse ich jetzt mal stehen bei dem Kerkermeister von Philippi. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Gott sind die Familien wichtig. Und auch da sehen wir, dass das in der Welt um uns her komplett torpediert wird, angegriffen wird, zerrissen wird. Familien, die Gott gehören und die möchten, ihn ehren möchten. Das ist Gott wichtig. Und das Allerwichtigste, was ich gern voranstellen möchte, bevor ich noch kurz etwas über Väter und Mütter und Kinder sagen möchte, das Allerwichtigste ist das Vorbild. Vorbild, Vorbild, Vorbild. Als Vater habe ich einen Einfluss auf meine Kinder, ohne ein Wort zu sagen, wie ich lebe. Wenn die Bibel und das Gebet für mich elementar wichtig sind in meinem Leben als siegreicher Christ, dann wird das einen positiven Einfluss auf meine Kinder haben. Wenn das fehlt, wird das auch einen Einfluss haben. Brauchen wir uns nicht zu wundern. Wie sollen meine Kinder, meinen Sohn, eine Vorstellung davon haben, wie er als Mann oder vielleicht mal als Vater leben soll, wenn er an mir ein schlechtes Vorbild hat? Wie sollen meine Töchter einmal verstehen, was die Aufgabe und die Rolle einer Mutter ist, wenn meine Frau, wenn ihre Mutter ihnen das ganz anders vorlebt? Das ist eine Ermutigung an uns alle. Wir sind schwach und wir sehen oft unsere Fehler und unser Versagen. Und es ist die Gnade Gottes, dass er unsere Fehler nicht zum Nachteil, zum Schaden unserer Kinder werden lässt. Aber das ist keine Garantie oder keine Entschuldigung für uns, nicht unserer Verantwortung entsprechen zu wollen. Das, was wir gesehen haben für die Ehe, die Zeit miteinander zu verbringen, ist auch für die Familie wichtig. Wenn ich über die Rolle des Vaters nachdenke, dann dachte ich an eine Stelle aus dem 1. Thessalonicher Brief. Da schreibt Paulus etwas über Väter und Mütter. Und das ist sehr eindrücklich. In 1. Thessalonicher 2, da lesen wir in Vers 10, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegenüber euch den Glaubenden waren, ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden einzelnen von euch wie ein Vater seine eigenen Kinder euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Das ist jetzt eigentlich viel zu viel. Aber ich möchte euch ermuntern, mal über diese Worte nachzudenken. Da schreibt Paulus und stellt sich vor, ich habe, liebe Thessalonicher, ich habe bei euch gearbeitet wie ein Vater. Daran erkennen wir, wie ein Vater arbeitet. Heilig, das heißt abgesondert für Gott, übereinstimmend mit seinen Gedanken, haben wir wieder das Wort Gottes und das Gebet. Gerecht gegenüber anderen, nicht parteiisch, nicht den einen bevorzugen, zum Beispiel bei den Kindern oder bei den Geschwistern, mit denen wir zu tun haben. Untadelig, da gibt es auch nicht irgendetwas in meinem Inneren an schlechten Gedanken über andere, zum Beispiel, dass ich vor meinen Kindern schlecht rede über andere. Das hat eine ganz negative Folge für das Gewissen unserer Kinder. Und wie viel Schaden entsteht dadurch? Aber was hat er dann getan? Er hat wie ein Vater ermahnt, seine eigenen Kinder ermahnt, getröstet, bezeugt. Das tut ein Vater. Ermahnen oder ermuntern. Das ist das gleiche Wort im Griechischen. Kann man hinten nachlesen. Das eine heißt, jemanden anspornen, etwas zu lassen. Das ist ermahnen. Oder anspornen, etwas zu tun. Das ist ermuntern. Aber jedes Mal ist es ein Ansporn. Und das dürfen wir Väter tun. Das müssen wir tun. Ein Vater, der seine Kinder nicht ermahnt, fragt man sich, ob er sie lieb hat. Oder ob er davonläuft vor seiner Verantwortung. Fällt mir ein Mann ein, war das nicht Samuel, der seine Söhne nie ermahnt hat? Ihn nie gesagt hat, was ihr da tut, ist nicht in Ordnung? Paulus hat die Thessalonicher wie ein Vater seine eigenen Kinder ermahnt. Er hat sie getröstet. Er hat sie auf den Herrn hingewiesen. Er hat ihnen Mut gemacht und er hat sie ihnen bezeugt, er hat sie aufgebaut, er hat sie ihnen geholfen, um würdig des Gottes zu wandeln. Das ist genau das, was ein Vater als verantwortliche Person in der Familie tun darf. Die Kinder erziehen, ihnen vorleben, dass es sich lohnt, für den Herrn zu leben. Sie vorbereiten auf die Zeit, wenn sie erwachsen sind und selbstständig entscheiden müssen, mit dem Herrn zu leben. Das ist die ganze Erziehung, die man als Vater seinen Kindern mitgeben darf. Und noch einmal, das Wichtige ist, dass wir als Väter verstehen, dass das ein Dienst ist. Dass das nicht von oben herab und mit Gewalt und mit Zorn geschieht. Da gibt es auch den Vers, dass wir auch im Epheserbrief, den müssen wir noch lesen, weil da die Väter konkret ermahnt werden, nicht im Zorn zu handeln. Epheser 6, Vers 4, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Da sind wir in Gefahr. Da können wir übertreiben. Da können wir eine Regel, ein Gesetz nach dem anderen aufstellen. Und wir sind auch in Gefahr, die Kinder zu verachten in der Art und Weise, wie wir reden. Ich muss das von mir selbst sagen, dass mir das oft passiert ist. Schon wieder tust du das nicht. Du tust das immer anders. Solche Ausdrücke, solche Redeweisen sind sehr verletzend. Das ist nicht immer, das ist vielleicht oft, aber nicht immer. Und da müssen wir uns sagen, wie schön, wenn wir eine geistliche Frau haben, die uns das auch mal sagt und uns mal auf sowas hinweist. Wir dürfen die Kinder nicht nur ermahnen, wir müssen sie auch trösten, sie auch ermuntern, sie motivieren und ihnen das Positive vorleben. Als Mutter hatten wir in 1. Petrus 3 schon einiges gelesen. Das Natürliche einer Mutter ist, für die Kinder zu sorgen, sich aufopfernd um die Kinder zu bemühen. Ich denke immer, wenn unsere Kinder krank sind und sie rufen, wer steht dann auf? Nachts um 3. Ich glaube auf 10 Mal, dass meine Frau aufsteht, gehe ich einmal. Und was ist der Dank dafür? Da ist niemand, der der Mutter das dankt. Da ist niemand, wo sie sich Lob und Ehre und Auszeichnung abholen kann. Sie tut das einfach aus Liebe zu ihrem Kind. Wenn eins krank ist, dann geht sie. Und wenn es bedeutet, dass sie verzichtet auf Schlaf, auf ein warmes Bett, auf Ruhe und Erholung, da hat sie überall Recht drauf. Natürlich. Aber ihre Liebe opfert sich für das Kind. Das ist eine Mutter. Das sehen wir auch hier bei Paulus, der den Thessalonichern sagte in 1. Thessalonicher 2, ein paar Verse vorher. Ich war in eurer Mitte, Vers 7, zart wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Eine Frau, eine Mutter gibt ihren Kindern Nahrung. Sie weiß, was das Beste ist. Sie weiß, was das Angemessene ist für das Alter. Ob es ein Säugling ist, ob es ein Teenager ist, die brauchen ganz andere Nahrung. Das weiß die Mutter. Und geistlich genauso. Als Mutter ist da ein Ort, wo man zu Hause ist, wo man als kleines Kind sich auf den Schoß setzen kann und man kann dort weinen und man wird verstanden, ohne Worte. Da kann man sich einfach ausheulen. Und da gibt es die Arme der Mutter, die Geborgenheit und Frieden geben. Und dann wird es besser. Und als Teenager kann man auch zu der Mutter gehen. Dann sitzt man nicht mehr auf dem Schoß vielleicht, aber dann kann man auch sich ausheulen. Da muss man sich nicht erklären. Da wird man nicht hinterfragt, sondern wird man verstanden. Wie schön, wenn in unseren Familien diese Mütter diese Rolle haben. Das geht viel besser bei der Mutter als beim Vater. Wie schön, wenn ihr Mütter diese Ohren habt und diese Zeit habt für eure Kinder. Sie ist so, so notwendig. Nährend. Beim Essen wissen wir ganz genau, was gesund ist, was gut schmeckt, was nicht schädlich ist. Und im Geistlichen, auch da sollten wir als Eltern unserer Verantwortung wahrnehmen. Wie viele Dinge kommen in unser Haus? Durch den Kindergarten, durch die Schule, durch die Welt. Wie viele Dinge bringen wir selber mit? Sie haben Einfluss auf unsere Familien. Wie wichtig ist es, dass wir darüber wachen? Und ich kann da jetzt nicht mehr viel zu sagen, weil die Zeit um ist. Vielleicht noch den einen Punkt, auch Zucht gehört dazu. Aber bitte Zucht nur für Ungehorsam, nicht für Unvermögen. Das hat mir mal als junger Vater sehr geholfen, das von einem Bruder zu lernen, dass man nicht straft, wenn ein Kind etwas fallen lässt. Es wollte doch helfen. Und dabei ist es schiefgegangen. Wie oft habe ich dafür gestraft? Das geht nicht. Wir strafen für Ungehorsam. Dann kommen wir zu den Kindern, die aufgefordert sind zu gehorchen, weil die Eltern die Autorität haben. Es gibt einige Autoritäten in der Schrift, wie zum Beispiel die Obrigkeit, die Autorität hat. Auch die örtliche Versammlung hat Autorität. Auch der Vorgesetzte hat Autorität. Das alles sagt uns die Schrift, das sollen wir respektieren und anerkennen. Und auch die Eltern haben Autorität. Wir lesen auch das im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebest auf der Erde. Das Gehorchen ist auch so etwas, es ist zum Segen der Kinder. Es ist viel einfacher, den Eltern zu gehorchen, die man sieht, als dem Herrn, den man nicht sieht. Und wenn ein Kind lernt, gehorsam zu sein den Eltern, dann ist es viel einfacher, auch im Leben später dem Herrn zu gehorchen. Darauf liegt so viel Segen. Gehorsam. Und es geht so gegen unsere Natur. Es ist so anders. Das müssen unsere Kinder lernen. Die anderen Sachen brauchen sie nicht lernen. Da steht ein kleiner Junge mit 4 Jahren und lügt mich an. Wer hat ihm das denn beigebracht? Ich nicht. Aber Gehorsam, das müssen wir lernen. Das liegt nicht uns in unserer Natur. Aber es ist zu unserem reichen Segen. Und wie schön, wenn Kinder das lernen. Wie schön, wenn wir als Eltern das auch den Kindern leicht machen und nicht unzählige Verbote aufstellen, vielleicht solche Dinge, die die Kinder gar nicht halten können, sondern lasst uns wenige Gebote machen, aber die einfordern, dass sie wirklich gehalten werden. Darauf liegt ein großer Segen. Das Ganze hat einen Sinn. Das Ganze hat ein Ziel, das ist der persönliche Segen für die Kinder, dass sie den Herrn kennenlernen und dass sie lernen, ihm zu folgen. Ich möchte damit schließen, das sind nur ein paar Anregungen. Man könnte wirklich noch mehr die Bibel studieren und das müsst ihr bitte tun. Und wir werden feststellen, wie reich uns Gott macht und wie er gerne möchte, dass wir in unserem praktischen Leben siegreich mit ihm leben zu seiner Ehre. Als Männer, als Ehefrauen, als Kinder, als Familien.
Und
Ja, wir sind sicher unter dem Eindruck, dass Gottes Wort uns so sehr hell in das Alltagsleben hineinleuchtet, dass wir diese Gedanken auch weiter wirklich uns zu Herzen nehmen und überdenken möchten. Bezüglich der Fragen mache ich einen Änderungsvorschlag, und zwar, dass wir jetzt einfach die Versammlung mal auflösen. Da hinten ist der Kasten, da steht, glaube ich, Fragen drauf, und da ist auch ein Schlitz und da sind auch Zettel daneben und Kugelschreiber. Und wir gucken einfach nach 10 Minuten mal, ob da Fragen drin sind. Dann setzen sich die hier noch sind, gerne nochmal zusammen, idealerweise dann auch die Fragesteller selbst. Und dann können wir vielleicht über diese Fragen noch sprechen. Wenn sie nicht eintreffen, dann haben wir auch so genug gehört heute. Vielen Dank, Johannes, für deinen Dienst, zu unser aller Segen. Wir wünschen euch allen eine gute Heimreise, seid Gott und dem Herrn im Wort seiner Gnade befohlen. Kommt morgen gerne wieder. Der Herr hat auch dort schon vorgesorgt. Nach jetzigem Stand wird unser Bruder Paul Gerhard Jung also die Gesundheit haben, um den Dienst zu übernehmen. Und andernfalls gibt es auch schon einen Ersatzbruder, wenn ich das mal so sagen darf. Wir freuen uns, dass Gott in dieser Weise auch in diesen Tagen besonders gewirkt hat. Dir eine gute Heimreise und liebe Grüße zu Hause.